So, bitte gleich die erste Folie mit der durchbohrte Messias. Was ist denn das für ein Titel? Gell? So ein unschönes Wort. Aber ich werde es erklären. Wir haben ja heute Abendmahl und beim Abendmahl denken wir an den Tod und an die Auferstehung von Jesus, weil das ist ja die Basis für den neuen Bund und für das Abendmahl und für die Verbundenheit mit Christus. Wir denken auch an seine Kreuzigung und in dem Zusammenhang kommt das mit dem Durchbohrtsein. Das klingt brutal, es war aber auch brutal. Also heute ist nicht so, in dem Moment nicht so sehr die schöne, friedliche Weihnachtsatmosphäre, sondern auch dieser Aspekt soll heute vorkommen. Ich werde aus dem Sacharja-Buch vorlesen und das ist die Grundlage dann für die Predigt. Der Sacharja war ja ein Prophet im Alten Testament, der wirkte, als Israel aus der Verbannung zurück durfte. Also das Volk Israel war Jahrzehnte verschleppt in der Verbannung in Babylon und durfte dann zurück. Und Sacharja war der Prophet in der Zeit danach. Und seine Prophezeiungen, seine Aussagen, seine Visionen gehen in die Zukunft für Israel und die Zukunft für Jerusalem. Und in dem Kapitel 12 kommen diese drei Stichworte vor. Bitte in die nächste Folie. Einmal geht es um Gottes Schutz für Jerusalem, dann um die Verheißung der Rettung und Stärkung Judas und dann um die Ausgießung des Geistes, der Gnade und des Gebets. Das sind so die Schwerpunkte, die Hauptstichworte für Kapitel 12 aus dem Sacharja-Buch. Und in einer Zeit, in der Jerusalem Angst hatte, Angst vor Feinden, die hatten ja auch die Erfahrung, wir wurden besiegt, wir wurden schwer drangsaliert, verschleppt, viele wurden umgebracht, viel Grausames ist passiert. Das war die Erfahrung im Volk. Und jetzt gab es neue, stärkere Feinde und sie hatten Angst. Und im Kapitel 12 sagt Gott zu ihnen, ich bin euer Schutz. Ich habe euch nicht vergessen, ich bin bei euch. Gott hat es damals getan, seinen Schutz zugesprochen und den Menschen geholfen. Er kann das auch heute tun. Im Kapitel 12 geht es um die Verheißung der Rettung. Israel, Volk Juda, ihr seid in einer schweren Situation, aber es wird der Tag kommen, da werde ich euch einen Retter schicken. Da werde ich euch helfen, ich werde euch herausreißen aus dieser großen Not. Ich verheiße euch, ich verspreche euch, dass ein Retter kommen wird, dass ich euch helfen werde. Hat Gott damals getan, beim Volk Israel, das tut er auch heute. Und im Kapitel 12 geht es darum, dass Gott den Menschen, dem Volk, gesagt hat, ich werde euch von meinem Geist geben. Mein Geist ist ein Geist der Gnade und des Gebetes. Und ihr werdet einen geistlichen Aufbruch erleben und eine große Nähe zu Gott erfahren. Der Geist Gottes selbst wird in euch das bewirken. Hat Gott damals getan, tut er heute. Jetzt zum Bibelvers Kapitel 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Da kommen manche Begriffe, Worte vor, die bei den Menschen damals viel ausgelöst haben. Und für Bibelkundige, und wir kennen viele der Geschichte, löst es auch bei uns einiges aus. Die Verheißung, ich werde ausgießen den Geist, denken wir gleich an Pfingsten. Da denken wir an den Zuspruch Gottes. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Mich ansehen, sagt Gott. Erhöht, wie die Schlange im Alten Testament, die ein Zeichen des Heils Gottes war Und später wird im Neuen Testament es aufgegriffen, Christus musste erhöht werden, damit er gesehen wird von den Menschen. Und die Menschen werden leiden, betrübt sein, klagen, dass dieses Kind, dieses einzige Kind, der Erstgeborene, gestorben ist. Der Erstgeborene, wie damals, als Israel in Ägypten war und der Engel Gottes durch die Städte des Pharaos ging und die Erstgeborenen gestorben sind, damit er das Volk Gottes aus der Sklaverei freilässt. Aber alle, die zu Gott gehört haben, die wurden bewahrt vor diesem Tod des Erstgeborenen. Und der Erstgeborene, der so eine große Bedeutung haben, oder Gottes einziger Sohn, wie wir es aus dem Neuen Testament hat, das sind so Assoziationen, denen die Menschen damals hatten, die wir vielleicht auch heute bekommen können. Dieser Vers, diese Passage hat einige sehr interessante, wichtige Aussagen. Zunächst einmal der historische Kontext. Ein Vers später gibt es Ortsangaben, da ist von Hadad Rimon und von der Ebene von Megiddo die Rede. Und das könnte durchaus einen Bezug haben zu historischen Ereignissen. Denn dort, an diesem Ort, wurde Jahre zuvor der König Josia getötet. Also Israels König wurde an diesem Ort getötet, der hier genannt wird, Hadad Ramon. Und damals gab es die Reaktion, dass das Volk groß um ihren König getrauert hat. Es gab damals ein großes Klagen im ganzen Volk, weil ihr König Josia gestorben ist. Das heißt, der Prophet Gott selber in seiner Botschaft verknüpft die Aussagen manchmal mit historischen Ereignissen, mit Situationen, die schon bekannt sind, wo die Menschen auch emotional anknüpfen können. So was gibt es bei uns heute auch, ne, wenn man vom Ahrtal redet, da denken manche noch an die Flutkatastrophe. Und es gibt viele Menschen gerade in der Region, die haben da sofort eine emotionale Verbindung, wenn man einfach nur den Ortsnamen Ahrtal erwähnt. Oder eine andere historische Begebenheit, die auch heute noch Reaktionen, Emotionen auslöst. Damals 1989, die Öffnung der Mauer, die Wiedervereinigung in Deutschland. Das ist jetzt so weit weg, aber wenn man sich darauf einlässt mit seinen Gedanken, da gab es eine Zeit, 1-2 Jahre, da war das Volk in Deutschland zu 90% glücklich und taumelnd vor Freude. Da muss man sich zurückerinnern, wie toll das war. Und wenn ihr euch, die ihr das damals erlebt habt, zurückerinnert, werdet ihr auch noch ein bisschen von diesen Emotionen in euch erinnern und wachrufen können. Und so kommt es in der Bibel öfters vor, dass bestimmte Aussagen mit solchen Erinnerungen aus dem Zeitgeschehen, aus der Geschichte verknüpft werden. Das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Wort in unsere Zeit hineingesprochen, in die Menschheitsgeschichte. Nicht reine Theorie, sondern aus dem Leben der Menschen heraus und dort verwurzelt. Zweitens, dieser Vers hat eine prophetische Dimension. Der Text spricht ja von zukünftigen Ereignissen. Es wird einmal kommen und ist von dem Durchbohrten die Rede. Wir wissen, da ist der Messias gemeint, Jesus. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, bei der Kreuzigung von Jesus heißt es, einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Das haben die damals, Johannesevangelium, extra erwähnt, weil sie wussten, das ist ja wie bei Zacharja, wurde ja prophezeit und schau an, so ist es heute gekommen. Deswegen hat Johannes gesagt, das muss ich in meinem Evangelium unbedingt erwähnen. Oder aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja, Amen. So aus der Offenbarung. Da ist von der Wiederkunft Jesu die Rede. Und wieder der Bezug zu dem durchbohrt. den sie durchbohrt haben. Sie werden ihn sehen und sie werden um ihn trauern. Wieder der Bezug zu Sacharja Kapitel 12, Vers 10, zu unserem Bibeltext. Das Wort Gottes ist prophetisch. Es deutet die Gegenwart im Sinne Gottes und es informiert über zukünftige Ereignisse. Damals bis heute, bis in Ewigkeit. Drittens, dieser Text, irgendwie, da geht es ja auch um Gottes Identifikation. Wer ist denn dieser Gott? Wieso wird er hier so beschrieben? Wieso stellt er sich hier so vor? Es ist doch bemerkenswert, dass Gott hier in der ersten Person spricht, die auf mich blicken, sich aber gleichzeitig auf einen anderen bezieht, auf den Durchbohrten als dritte Person. Auf mich und auf ihn, den Durchbohrten. Ja, wer nun? Wer ist Gott? Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Hier wird es so in dieser merkwürdigen Grammatik angedeutet, angekündigt. Dieser Gott, von dem die Bibel redet, der Gott, der in Jesus sich offenbart hat, ist schwer zu fassen. Das ist auch richtig so, weil er kommt ja aus einer anderen Dimension, aus der ewigen geistlichen Dimension. Und wenn man das in unseren menschlichen Kategorien irgendwie erklären will, da gibt es da manchmal logische Brüche. Man kann nur hören und staunen und versuchen zu verstehen. Und gleichzeitig an dem Text erkennen, wie gut, dass dieser Gott ein gütiger Gott ist. Gütig und barmherzig. In dieser Rede ist, in diesem Vers ist natürlich auch viertens die tiefe Reue angesprochen. Die Reaktion der Menschen auf den Durchbohrten. Und sie wird hier beschrieben mit intensiver Trauer und Klage. Vergleichbar mit der Trauer um einen einzigen, um das einzige Kind, das gestorben ist, oder das erstgeborene Kind, das gestorben ist, und die Trauer, die wir da in uns tragen würden. Diese tiefe Reue, die damals die Menschen erlebt haben, die in ihrer kulturellen Geschichte drin war, mit dem König Josia, die hier angekündigt wurde, die bei der Kreuzigung Jesu von einzelnen Menschen erwähnt wird, die vielleicht auch wir auf unserem Weg, wie wir Christ geworden sind, wie wir die geistliche Wiedergeburt erfahren haben, auch persönlich erlebt haben, eine tiefe Trauer über das, was Christus hat durchmachen müssen, um meinetwillen. Und die Frage an uns natürlich, wo wir das heute noch erfahren und empfinden können, Trauer. Wir sind ja mit unseren Emotionen in unserer Kultur ein bisschen sachlich, aber auch daran, dass wir uns angewöhnen, Dinge nicht so an uns rankommen zu lassen, außen vor zu halten. Manchmal auch die geistlichen Glaubensdinge ein bisschen aus uns vorzuhalten, damit sie nicht so nahe kommen, damit sie nicht uns so anrühren, uns vielleicht zu Tränen rühren oder Trauer hervorrufen. Deswegen die Frage, dieses tiefe Trauern und Bereuen, kennst du das noch? Denk mal darüber nach, wann du zum letzten Mal etwas wirklich tief bereust und beklagt hast. Vielleicht haben wir das ja uns abgewöhnt. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Reue und mit dem Beklagen denken wir an Jesus, der angekündigt wird, dass er zu Weihnachten geboren wird. Und ich erinnere mich an Simeon und Hanna, die beiden Menschen im Tempel, Lukas Kapitel 2 redet davon, die Maria mit dem Jesuskind sehen und wissen von Gott, hier kommt der Messias, der, den sie einmal durchbohren werden. Hier kommt derjenige, auf den wir Jahrhunderte gewartet haben. Das, was wir beklagen, hier kommt die Erlösung. Und diese Sehnsucht auf den Messias, diese Sehnsucht nach Weihnachten, den Hanna und Simeon gekannt haben, die wir in uns auch ein bisschen emotional an die Seite gepackt haben, diese Sehnsucht auf Weihnachten, die auch nur wenige verstehen, die vielleicht auf Jesus Christus, den Durchbohrten schauen, aber dann hoffen, dass er kommt, dass er wiederkommt, damit er uns erlöst von der Last der Trauer und der Klage. Diese Sehnsucht, dass der Messias kommt, diese Sehnsucht nach Weihnachten, die soll hier angesprochen werden. Und die können wir gerne mit in den Advent nehmen, auf die Zeit bis hin zum 24., 25. Dezember. Diese Sehnsucht herauswachsend aus der tiefen Trauer, was Christus, was Gott für uns hat leiden müssen. Und fünfter und letzter Punkt in dieser Reihe, Sacharja Kapitel 12, Vers 10, dieser Bibelvers, da geht es auch um geistliche Erneuerung. Hier ist die Rede vom Ausgießen des Geistes, Geist der Gnade und des Gebets über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems. Und es geht um eine Zeit der geistlichen Erneuerung und der Umkehr. Diese Sehnsucht, diese Ankündigung, damals in Jerusalem passiert, später für alle Menschen, alle Völker angekündigt in Joel 3, da heißt es dann, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben, ist eine Ankündigung für den Geist Gottes, punktuell im Alten Testament, besonders in dieser Situation Jerusalem. Joel sagt, es wird einmal kommen für alle Menschen und dann haben wir Pfingsten erlebt, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde. Der gleiche Begriff wird hierher genannt in Apostelgeschichte 2 und es für die Menschen von dort an möglich ist, erfahrbar ist, erlebbar ist, dass Gott seinen Geist der Gnade und des Gebets ausgeht in unsere Herzen. Und diese Erneuerung kommt von Gott. Er schenkt diese Erneuerung. Es ist seine Aktivität, es ist seine Initiative, es ist sein Wirken. Oft überraschend. Aber wir dürfen danach Ausschau halten. Wir hören aus der Bibel, wir sind vorinformiert, ich will nicht sagen vorgewarnt, aber vorinformiert, dass sowas geschah, dass es immer wieder passiert und dass es auch heute passieren könnte und auch in unserem Leben passieren könnte. Und dass das unsere große Hoffnung ist, dass Gott selbst durch seinen Geist in uns diese Erneuerung, diesen Geist des Gebets und der Gnade ausgießen wird. Und dann weiter, Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ja, damals in Jerusalem, bis heute, der Geist Gottes von Gott aktiviert, der in unser Leben kommt und uns von der Liebe und Gnade und Kraft Gottes uns damit erfüllt. Es ist sein Werk, seine Initiative und Gott hat es verheißen, damals erfüllt, zwischendurch erfüllt, wird auch heute immer wieder erfüllt werden, diese Verheißung. Deswegen aus dem Sacharja-Buch heraus, gerade in der Weihnachtszeit, bete zu Gott und bitte ihn, dass er dich mit seinem Geist erfüllt, dass diese Verheißung heute immer wieder neu erfüllt wird. Wie gut, dass es den Geist Gottes, den Heiligen Geist gibt und dass er für jeden zugesagt ist, für jeden, der Jesus als seinen Erlöser annimmt. Bitte die letzte Folie. Ich will das zusammenfassen. Der Text aus dem Alten Testament von dem Propheten Sacharja, das ist der Text, der uns mit dem Tod Jesu und mit dem Abendmahl bis heute miteinander verbindet. Der Text spricht von der geistlichen Erneuerung damals in Israel und Jerusalem. Und so wie Gott es damals erfüllt hat und immer wieder erfüllt hat, so werden auch wir das erleben oder haben es teilweise schon erlebt. Die Prophezeiung betont, dass Gott aktiv wird. Es ist sein Eingreifen und es ist seine Geschichte mit dem Volk Israel, mit dem Volk der Christen, mit den einzelnen Menschen, die sich für Gott öffnen. Und dritte Schlussfolgerung, dritte Zusammenfassung, der Durchbohrte steht im Mittelpunkt. Ich nehme jetzt diesen Begriff aus dem Prophetenbuch, auch wenn wir heute immer sagen oder Paulus schreiben wird, ich will unter euch nichts wissen als Christus, den Gekreuzigten, aber das ist ja hier der gleiche gemeint, der gleiche Vorgang gemeint und er steht im Mittelpunkt. Damals, heute beim Abendmahl und in unserem persönlichen Leben. Und wenn wir nachher das Brot und Kelch zu uns nehmen, dann denkt daran und behaltet es in eurem Sinne und lasst euch ein bisschen führen, wie Gott eure Gedanken mit in diesen Schwerpunkt oder in einen anderen Schwerpunkt führt und leitet. Amen.